Sorgen, ertrinken nicht in Alkohol. Sie können schwimmen.
Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch heute aus Dresden zugeschaltet, so wie eigentlich immer, und darf begrüßen meinen Co-Host und Freund Gregor von der Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist. Grüße, Gregor.
Guten Morgen, Alex.
Ja, wir nehmen diese Folge einen Tag nach Vatertag, Herrentag, Männertag, Christi Himmelfahrt, wie man es auch mal nennen möchte, auf. Und wir haben uns heute das Thema Alkohol rausgegriffen. Nimm uns das mal mit rein. Warum reden wir heute über Alkohol?
Ja, das ist ja eigentlich so die Droge, mit der wir, oder Droge generell, mit der wir am meisten zu tun haben so in unserem Leben. Also es ist ja auch oft so, dass die, die nicht trinken, ich glaube mittlerweile nicht mehr ganz so stark wie früher, aber dann auch sehr schnell mal ausgegrenzt werden oder so mit dummen Sprüchen versehen werden. Und ich wollte mal mit dir darüber sprechen, woher das kommt, wie du das siehst, wie du das selbst für dich handhabst, ob du trinkst, ob du nicht trinkst, wenn ja, wann, wie viel, das mal gemeinsam zu erörtern.
Dann hätte ich gesagt, wir geben dem Ganzen nochmal ein Stück erweiterten Rahmen. Ne? Also was macht Alkohol eigentlich mit uns? Also so stumpf erklärt. Auch dieses, warum man trinkt, hängt ja viel auch mit der Wirkung zusammen. Weil es bestimmt nicht der Morgen danach ist, weswegen man Alkohol getrunken hat. Und dann lass uns da entspannt reinstarten. Ich glaube, wir können uns halt auch die Implikationen anschauen, die Alkohol auf ein Leben und auch ein Geschäftsleben haben kann. Weil das nun mal zum Großteil unsere Perspektive ist, die wir mit reinbringen. Und ja, wo wollen wir starten? Ja,
vielleicht kannst du uns erstmal so mitnehmen, was für eine Wirkung Alkohol hat und warum der auch in solchen Mengen konsumiert wird.
Ich muss sagen, ich bin super dankbar, dass wir im Psychologiestudium eine ganze Vorlesungsreihe haben, übrigens auch die von extern am meisten besucht ist, wird damit rechnen können zum Thema Drogen und ihre Funktionsweisen. Das heißt, wir werden in der Psychologie gelehrt, wie funktionieren verschiedene Drogen, wo setzen die an, wie wirken die, also von Kaffee über LSD, Alkohol bis hin zu härteren Drogen, geht da eigentlich alles durch. Und Alkohol kann man sich vorstellen wie so ein bisschen so ein Türblocker. Also wenn wir uns unsere Nervenbahnen vorstellen, es werden ja ganz viele Reize durch unseren Körper gejagt. Sagen wir, du hättest 5 Türen, von denen erstmal 2 typischerweise geschlossen sind. 3 sind dauerhaft offen. Da gehen Reize durch. Das, was Alkohol macht, ist, es schließt 1 bis 2 von diesen Türen, von diesen 3. Das heißt, es werden einfach weniger Reize durchgeleitet. Das heißt, es wirkt daher enthemmend. Du machst dir weniger Gedanken. Dir ist immer noch bei Fehlverhalten bewusst, dass es Fehlverhalten ist, aber es ist dir ein Stück egaler. Das spielt damit rein. Und ich werde es an der Stelle auch mal mit erklären, das ist auch der Grund, warum Leute, die ganz viel Alkohol zu sich nehmen, häufig anfangen zu zittern, wenn die nichts getrunken haben, weil der Körper, man nennt das habituiert, also der gewöhnt sich sehr, sehr schnell, oder nicht relativ schnell, aber der gewöhnt sich bei dem Körper halt dran. Das heißt, in meinem Beispiel macht er halt neben den ersten 3 Türen auch noch Tür 4 und 5 auf. Das heißt, da ist zu viel Durchflutung des Körpers. Und dann müssen die Leute trinken, um auf sogenannte Betriebstemperatur zu kommen. Den Begriff kennt man vielleicht. Das ist auch einer der Gründe, warum Leute an einem kalten Entzug überhaupt sterben können. Weil der Körper sich schon so umgebaut hat, dass er ohne Alkohol vielleicht gar nicht mehr funktionieren kann. Also das erstmal zur allgemeinen Wirkungsweise. Was ganz wichtig ist, vor allem der erste Schluck Alkohol löst sehr viel Dopamin aus. Also man fühlt sich glücklich, wenn man Alkohol trinkt, vor allem am Anfang. Das nimmt dann über den Abend hinweg immer weiter ab. Also das 2. und 3. und 4. Glas sorgen für weniger Glücksgefühl. Das heißt, man muss mehr trinken, um genau diesen selben Dopaminschub zu bekommen. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute dann in so ein habe aus Versehen zu viel getrunken, reinverfallen, weil sie quasi diesen Dopaminkick hinterherjagen, entweder bewusst oder unbewusst. Das erstmal soweit zur Verhaltensweise. Man muss auch sagen, direkt vorweggeschoben, Alkohol ist eine viel gefährlichere Droge als andere, die vielleicht in Deutschland verboten sind, ist aber natürlich kulturell seit Ewigkeiten bei uns geschichtlich auch verankert, weil man ja früher Alkohol getrunken hat, weil es Bakterien getötet hat. Das heißt, die ganzen Leute haben zum Großteil eher ganz leichtes Bier getrunken den ganzen Tag über, statt Wasser zu trinken, weil es einen weniger krank gemacht hat. Also das erstmal vielleicht soweit zur Funktionsweise. Und ja, wann nehmen wir das denn zu uns? Also vielleicht als junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene und dann noch ein bisschen später, Gregor.
Also spätestens das erste Mal ist eigentlich bei uns klassischerweise die Jugendweihe. Also die du mit 14 hast, wo andere getauft werden, ist es ja bei uns, wo es nicht so sehr gläubig ist, eher die Jugendweihe, wo danach eigentlich so das erste Mal auch von den Familien auch akzeptiert wird, dass du Alkohol trinkst. Das ist dann so mit 14. Und dann ist es ja sehr gesellschaftlich. Also es ist ja oft so, wir trinken ja oft auch in Gesellschaft, also ich kenne das ja vom Fußball, vom Sport, da ist eigentlich immer Bier mit dabei, auch wenn du im Stadion bist, wenn man auch Filme oder Serien guckt. Also sie haben ja eigentlich immer dann da meistens sogar härteren Alkohol, was Whisky, Rum oder sowas ist in der Hand, aus gesellschaftlichen Gründen, und im Privaten ist es dann halt ganz klassisch, glaube ich, auch das Bier, auch das ist ein Männertag. Ne? Also wenn wir jetzt das Bild nehmen, ist der Bollerwagen mit den Männern, mit den Jungs und dann Kastenbier drauf und ab geht's. Das ist, glaube ich, auch schon sehr kulturell, wie du sagst, weil es gibt ja auch wiederum andere Kulturen, die ein ganz, ganz striktes Alkoholverbot haben, ne? Wie die arabische Kultur, wo das einfach gar nicht vorkommt mit dem Alkohol.
Dann wäre jetzt die Frage, wenn das so stark im Alltag integriert ist, warum genau? Also wir können es ja auch plumper sagen, als jetzt vielleicht das in der Wissenschaft genannt wurde, aber was macht Alkohol mit einem, dass es tendenziell häufiger konsumiert wird?
Die Frage, die ich gerne mit dir halt erörtern würde, das ist, glaube ich, so, dass viele Menschen haben ja gewisse Situationen, die sie sich in ihrem Leben stellen müssen. Und Alkohol hilft halt, sich da zu betäuben, um halt nicht in diese schwierigen Situationen reingehen zu müssen und das bearbeiten zu müssen. Also flüchtet man sich halt in dem Alkohol und ist halt für den Moment, wenn ich das Bild der Tür nehme, ist halt die Tür zu dem Problem zu. Na, dann ist ein bisschen Vogelstrauß, ich sehe es gerade nicht, ich höre es gerade nicht. Dann ist es weg, zumindest solange es der Rausch halt anhält. Ich glaube, das ist ein ganz großer Grund, warum viele auch regelmäßig Alkohol konsumieren.
Wobei man auch sagen muss, dass es halt nicht nur irgendwie konkrete Probleme sein müssen, vor denen man wegrennt, also irgendein Ehestreit oder irgendein rechtliches Problem oder, sondern vor allem auch bei jungen Menschen, die sehr stark mit der Komplexität der aktuellen Welt Probleme haben, sehen wir auch, also dass viel von dieser Partykultur eigentlich viel ist dieses, du hast jetzt einfach mal ein, zwei Tage in der Woche nichts, wo du dir um deine Zukunft Gedanken machen musst, wo du diesem allgemeinen Zustand der Komplexität einfach entfliehen kannst. Und dementsprechend so wie viele andere Sachen, die einen betäuben können, kann es eine sehr gute Ausflucht sein. Und wir müssen auch unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Alkohol missbrauchen kann. Können wir gleich nochmal zu sprechen. Aber zum Beispiel, in meinem Studium haben wir eine Studie gelernt, die gesagt hat, hey, eigentlich ist der Mensch auf so 0,3 Promille fast am funktionalsten. Weil da Alkohol dich quasi physisch noch nicht groß rausnockt, aber so ein bisschen diese Grundängstlichkeit, die sich im modernen Menschen niedergesetzt hat, die ein bisschen inhibiert, die ein bisschen stoppt. Das heißt, daraus ergibt sich für mich auch total logisch, warum machen das Menschen? Es führt einfach zu einem Grad von einfach zugänglicher Entspannung. Ich glaube, das ist eine der Hauptgründe. Und was wir auch merken, vor allen Dingen oder bei introvertierten Menschen, die sonst auch Schwierigkeiten haben, andere Leute kennenzulernen. Also wir sehen das vor allem auch in der skandinavischen Kultur, dass da das Datingleben fast hauptsächlich mit irgendwelchen Alkoholfesten zu tun hat. Es sind im Schnitt ein bisschen introvertierter. Meines Erachtens noch die Leute in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland. Und eigentlich, je weiter wir nördlich kommen, umso mehr sieht man, dass Leute sich eigentlich nur auf irgendwelchen Volksfesten oder irgendwelchen Alkoholfesten kennengelernt haben. Und zum Beispiel auch für introvertierte Menschen, die sich sonst wenig trauen würden, man merkt es vielleicht so im Club irgendwie jemanden ansprechen oder ähnliche Sachen, die normalerweise unmöglich wären, da ist es wie so künstlicher Mut. Aber es ist eigentlich nicht künstlicher Mut, sondern es ist eigentlich nur, dass es die Angst vor ein paar Themen reduziert. Weil man in dem Moment nicht so tief denken kann. Also ich glaube, daher hat es sich auch einfach gesellschaftlich so einen massiven Platz gebahnt. Und dieses so Freilassen und auch, ich habe immer das Gefühl bei Fußballfans, ich finde die immer nicht so mega angenehm, wenn die viel getrunken haben. Aber Fußball ist jetzt auch nicht mein Traumsport. Aber für viele ist es halt das, was sie brauchen, um sich so in diesen Flow richtig reinzubegeben und einfach so ein bisschen auch in dieser Masse unterzugehen. Weil ich glaube, darüber kannst du so den letzten Bereich ablegen, der noch sagt, wenn ich jetzt hier irgendwie Mist mache, dann hat das mit mir was zu tun.
Jetzt war da ja ganz, ganz viel dabei. Also dieses Ängste wegnehmen, nicht komplett bei dir, dass man das ja auch spürt, auch selbst wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal. Ne? Diese Clubsituation kennen, glaube ich, auch viele, gerade die männlicheren Zuhörer von uns, dann wahrscheinlich auch eher als die weiblicheren. Und jetzt ist es ja so, dass man sowas ja auch trainieren kann. Also man braucht ja nicht zwangsweise Alkohol, um diesen Mut dann zu fassen, dann ist er nämlich nicht mehr künstlich oder von außen verschärft, um in die Situation reinzugehen. Was würdest du empfehlen? Wie kann man auch ohne Alkohol oder andere Drogen sich dahin arbeiten, um zu sagen, hey, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr, weil ich so an mir gearbeitet habe, dass ich mich der Situation stellen kann?
Ich finde, das ist eine sehr tricky Frage. Wir müssen so ein bisschen unterscheiden, für welchen Grund Leute trinken. Wenn es, ich sag mal, der kurzfristige irgendwie soziale Boost ist, ich glaube, da kann man sehr viel antrainieren. Ich habe für mich selber auch festgestellt, man kann ja auch Dinge verändern. Leute fühlen sich zum Beispiel auch wohler im Club, wenn sie das Gefühl haben, dass sie einen guten Körper besitzen. Das ist auch nicht überraschend. Ja, das heißt halt, für einige Leute kann halt genug Sport machen schon ausreichen, damit dieses Wohlgefühl im Club ähnlich ist und die sich wohler fühlen oder halt irgendwelche Dance Moves vorher zu Hause üben oder na, irgendwie halt, also darüber halt reingehen. Für mich, also man muss ja sagen, ich habe eine dadurch, dass ich ja viele Sachen nicht vertrage, ich vertrage weder Bier noch Wein und ich vertrage Alkohol zum großen Teil auch nicht so, also das hinterlässt bei mir eigentlich immer Spuren. Deswegen habe ich habe fast mehr Spaß daran, mit Koffein feiern zu gehen, als mit Alkohol feiern zu gehen. Und ich muss sagen, was ich für lange Zeit nicht wusste, und das war, ich habe selten im Jahr getrunken, aber wenn ich getrunken habe, habe ich immer relativ viel Alkohol konsumiert. Also so, dass es so ein bisschen so 0 oder 1 gewesen ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Form von Alkoholmissbrauch. Also es ist quasi eine, man würde bedenken, weil es nicht so oft vorkommt, ist es vielleicht weniger schlimm, aber es ist tendenziell auch eine Form, die ungesund ist. Und viele der anderen Probleme, es gibt ja auch ganz viele funktionale Alkoholikerinnen und Alkoholiker. Und da ist das große Problem, das sieht man vor allen Dingen auch in Jobs, die halt Stress mit sich bringen. Das Problem daran ist, früher hat man ja auch Alkohol zum Beispiel als Stresslöser verschrieben, also in Apotheken. Ist jetzt schon einiges an Zeit her, aber das hat man eine Zeit lang gemacht. Und es funktioniert ja auch. Na, also man muss ja auch sagen, die Dosis funktioniert ja auch. Problem ist nur, wenn es halt dein Ersatzpunkt wird, dann hast du irgendwann keinen richtigen Weg zurück mehr. Und was daran besonders schwierig ist, meines Erachtens nach, ist, dass, ich glaube, es sind circa nur 30% der Weltbevölkerung überhaupt genetisch veranlagt ist, von etwas abhängig zu werden. Das heißt, wenn du mit deinen Freunden saufen gehst am Wochenende, kann es sein, dass 6 von 10 entspannt oder 7 von 10 entspannt danach aufhören und nichts für die ist und 3 von 10 richtig Probleme haben, davon loszukommen. Und ich sag mal, das ist das, wo ich allgemein jedem empfehlen würde, wenn man merkt, dass man leicht zu Abhängigkeiten neigt. Häufig kommt das mit Zigaretten, Kaffee, Alkohol, Videospiele. Also wenn man merkt, man hat dann eine Tendenz zu, oder in der eigenen Familie gibt es Tendenzen. Ne? Mein Großvater war zum Beispiel Alkoholiker. Mein Dad hat damals nicht mal ein Glas Alkohol angerührt. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich bei diesen Sachen ganz stark aufpassen muss. Und deswegen, ja, das war jetzt wieder schon relativ viel. Ich würde schätzen, die Frage ist, was kannst du stattdessen machen in deinem Leben, um auch erstmal, ich sag mal, so klar zu kommen und dann für die Sachen, für die man den Alkohol nutzt, zu gucken, gibt es irgendwas, was du stattdessen machen kannst oder halt auch nicht machen kannst und trotzdem eine gute Zeit hast.
Ja, also in der Genlotterie habe ich jetzt auch nicht einen Jackpot gezogen, bekanntlich, was das ganze Suchtthema angeht. Also auch ich muss da immer ganz, ganz aufpassen. Jetzt ist es ja aber bei uns auch gerade im Vertrieb oft so, dass das ja auch dann so künstlich geschaffen wird teilweise. Das ist, ne, zu diesen Vertriebsschulungen dann teilweise auch immer eigentlich abends das Bier und Glas Wein, meistens ein Glas Wein und ein Glas Bier mehr, eigentlich fast schon sein muss, weil es auch irgendwie so vertrieblich dazugehört und setzt ja auch so ein gesellschaftlicher Zwang von außen an. Weil es trinken ja alle dann und wenn du jetzt der Einzige bist, der sagt, nee, ich bleib bei Wasser oder beim anderen Getränk halt deiner Wahl, ist man ja sehr, sehr schnell der so ist, nee, warum trinkst du jetzt nicht? So kommt natürlich auch immer auf die Gruppe an, mit der man unterwegs ist, klar, aber ich sag mal so, überdurchschnittlich oft wird man ja so ein bisschen an die Rand gedrängt. Wie würdest du oder wie gehst du damit um in solchen Momenten? Weil das ja dann doch da wieder die Angst noch einsetzt, ne, von der Herde, wenn wir auf unsere Instinkte gehen, ausgeschlossen zu werden.
Ich glaube, es gibt mittlerweile, ich meine, die Lebensmittelindustrie, die hat immer richtig Bock, eine Menge Geld zu verdienen. Und deswegen haben die 5 Millionen verschiedene Lösungen dafür geschaffen, dass man damit umgehen kann. Also als Beispiel, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin, die viel Bier trinkt, nehme ich mir halt Spezi mit. Warum? Weil das in einem blauen Glas ist. Und wenn du das Label so ein bisschen zuhältst, fällt es nicht auf den ersten Moment auf. Heißt nicht, dass man das tun muss, aber ich trinke gern Spezi. Für mich funktioniert das und das wäre, also ne, ein Beispiel. Andere Sache ist, ich meine, es gibt ganz viele alkoholfreie Lösungen. Also wenn ich in der Bar bin, ich bestelle eigentlich immer Alkohol, also wenn Leute irgendwie Bier oder Wein oder so bestellen, dann bestelle ich mir irgendwelche alkoholfreien Cocktails. Ist ja auch meistens im Namen nicht drin, oh mein Gott, das Ding ist alkoholfrei, sondern das heißt irgendwie Fresh Maker oder irgendwas in der Richtung. Also das heißt, ich finde, man hat auch in der Gastronomie sehr, sehr viele Möglichkeiten, die alkoholfrei funktionieren. Und ich habe immer das Gefühl, und da kommt es immer, du hast ja immer eine Hinzu- und Von-Weg-Motivation. Und für mich ist egaler, dass Leute mich vielleicht nicht cool finden könnten, als dass ich weiß, wenn ich Alkohol trinke, schlafe ich die Nacht schlecht. Und wenn ich die Nacht über schlecht schlafe, geht es mir im Kopf am Tag über schlecht und ich bin unproduktiv. Und die Leute, die ich damit eigentlich vielleicht hätte beeindrucken wollen, den tue ich damit eigentlich keinen Gefallen, weil wenn ich einfach produktiver gewesen wäre am Tag drauf und mich wohler gefühlt hätte in meiner eigenen Haut, dann hätte ich mehr Ergebnisse geliefert und hätte auch mehr echt beitragen können, anstatt so ein bisschen Show zu machen. Und ich denke, je stumpfer die Gesellschaft ist, also vor allem so Dorf und ich würde ja auch sagen, dein Fußball zählt ja da so ein bisschen mit rein, da ist ein bisschen dumpfer, aber auch da, wenn du dich einfach mit einem anderen Getränk daneben setzt und mit den Leuten ganz normal anstößt, mein Gefühl ist, da passiert auch sehr viel im eigenen Kopf, also es fällt dann vielleicht wieder unter die Kategorie, dass viel mehr Menschen denken, dass sich andere Leute um sie Gedanken machen, wobei man sich fast den ganzen Tag nur um sich selbst Gedanken macht.
Das Einfachste ist eigentlich immer zu sagen, ja, ich bin Fahrer. Dann ist ja die Diskussion, Gott sei Dank, muss man auch sagen, immer relativ schnell erledigt. Dann, wenn du sagen musst, hey, ich fahre halt, bist du der Außerkorn, der halt nicht trinkt. Damit ist es oftmals dann ja einfach auch gegessen, ist so die Beobachtung, die ich da selbst gemacht habe. Bei mir geht es jetzt auch so, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei anderen Podcasts gehört, dass viele, die auch so quasi über der 30 sind, nicht nur diesen körperlichen Kater haben, sondern so zwei, drei Tage später auch so einen mentalen Kater. Dass man in so ein depressives Loch halt fällt, weil der Alkohol ja auch viele Emotionen, wie andere Drogen ja auch, einfach rausspült aus deinem Kopf und dann der Speicher halt auch erstmal leer ist. Und das fällt mir zum Beispiel krass auf. Also der körperliche Kater ist was, da kann ich ganz okay umgehen. Aber wenn ich richtig trinke, habe ich halt diesen depressiven Kater, so zwei bis drei Tage später, also wirklich auch nicht den Tag danach, sondern wirklich noch mal so zwei, drei Tage später, wo ich dann auch schon weiß, ah, okay, ich fühle mich jetzt wieder so, weil ich vor drei, vier Tagen einfach zu viel getrunken habe. Und das finde ich noch viel schlimmer als diesen körperlichen Kater, weil der körperliche, der weißt du, woher das kommt und der mentale kommt so ein bisschen aus dem Hinterhalt. Quasi, weil das jetzt nicht so direkt danach einsetzt, sondern so mit so ein bisschen Verzug. Und die Beobachtung habe ich halt in den letzten halben, dreiviertel Jahr gemacht, dass wenn ich dann mal wirklich mehr getrunken habe wieder, das habe ich durch meine Tochter viel zurückgestellt eigentlich, da massive Probleme mit habe, mit so negativen, depressiven Schüben, nachdem ich richtig getrunken habe. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so.
Wir haben ja auch viel in der Psychologie immer gesprochen, ab wann ist quasi Alkoholkonsum schadhaft. Und mehr oder weniger so das erste Glas Wein am Abend oder das erste Bier ist vernachlässigbar. Gibt's ein bisschen Unterschiede in der Interpretation. Ist irgendwo zwischen einem halben und anderthalb Gläsern Wein, glaube ich, und zwischen ein und zwei Flaschen Bier, roundabout. Auch Männer und Frauen ein bisschen anders gesehen. Eine Sache, die wir uns damals stark mitgegeben wurde, wenn man anfängt, alleine zu trinken, das heißt, entweder für sich wirklich alleine oder mit seinem Lebenspartner oder Lebenspartnerin halt mehr als ein Glas von irgendwas. Das ist eigentlich der Moment, in dem Alarmglocken angehen sollten, weil dann noch dieses soziale Setting ja wenig zählt. Also man ist ja eigentlich dann um Leute herum, mit denen man eigentlich emotional schon gut verbunden sein sollte. Das heißt, wenn man dann trotzdem trinkt, dann ist es halt, also ne, wenn es in der Regelmäßigkeit passiert, dann deutet das halt darauf hin, dass man entweder irgendeine Kommunikationsebene noch nicht hat oder halt vor sich selbst irgendwelche Probleme versteckt. Ich weiß nicht, die ist auf Apple TV, Ted Lasso, so eine Serie um so einen Fußballcoach, ziemlich cool eigentlich. Und da gibt es eine Therapeutin, die allen total gute Hilfe gibt, aber sowohl, also ein wichtiger Charakter, als auch diese Therapeutin, sieht man dann, wie die quasi ein bisschen für sich alleine hintrinken und das auch als Zeichen dafür genutzt wird, dass da halt Sachen noch im Verborgenen sind, um die sich gekümmert werden muss. Und ich glaube, sobald Alkohol wie so ein Hilfeschrei wird, den man selbst unterdrückt, ist es so ein bisschen so, als würde man einen Teil seines Ichs im Keller einsperren. Und wenn wir das mit den Menschen machen würden, dann würde man die Polizei rufen, begründeterweise. Wenn man das mit den eigenen Emotionen macht, dann ist es irgendwie erwachsen. Und das ist ein Konzept, das habe ich noch nicht ganz greifen können. Aber deswegen, ich saß auch gestern da. Ich habe gestern zu Vatertag, bin ich nirgendwo mit rumgelaufen. Ich habe meinen Papierkram abgearbeitet und war abends mit meiner Frau im Kino. Aber früher bin ich auch jeden Vatertag komplett bis zur Eskalation eigentlich. Also bis ich so 17, 18, 19 war wahrscheinlich mitgegangen. Aber es waren halt auch diese, also ich meine, diese Exzesse können auch sehr lustig sein. Aber mehr als irgendwie einen davon im Jahr ist halt auch spürbar ungesund.
Hat ja auch Spaß. Also gerade in einer Gesellschaft zu trinken, macht es ja auch einfach Spaß. Das muss man ja sagen, hat ja nicht ohne Grund da so seine Bewandtnis. Ich merke es halt nur, dass, wenn man es jetzt wieder auf dem Arbeitskontext auch ein bisschen sieht, die Produktivität halt massiv nachlässt, wenn es regelmäßig ist. Na, wenn man regelmäßig dann solche Alkoholexzesse halt hat. Wir reden jetzt nicht von, ich trinke ein Bier nach dem Fußballspiel oder nach dem Training, das ist, ne, denke ich, okay, sondern ich rede wirklich darüber, wir machen aus einer ein Bier, hängen wir mal eine Null dran. So. Und dann merke ich auch, wie in den Wochen danach die eigene Produktivität einfach so drunter leidet durch diese Alkoholexzesse, die dich kurzzeitig befriedigen, aber halt auf Mittel- und Langstrecke dich so runterreißen, dass es sich gar nicht lohnt, das wirklich intensiv zu machen mehr. Und wenn man sich das, glaube ich, bewusst macht, dass man einfach mal guckt, okay, in den Phasen, wo wenig Alkohol konsumiert wird und man ehrgeizig ist, was für eine Produktivität man da an den Tag legen kann und Effektivität. Und das vergleicht mit so Phasen, wo es mal zu viel war, was den Alkohol angeht, dann stellt, glaube ich, jeder für sich fest, dass das einen gewaltigen Unterschied macht, was man selbst so erreichen kann in diesem Zeitraum. Ich glaube, das ist auch ein großer Rat, den wir da rausgeben können. Das heißt, wer wirklich produktiv und effektiv arbeiten möchte, kann sich nicht leisten, regelmäßig. Ich rede jetzt von regelmäßig, ich rede nicht von mal, solche Alkoholexzesse stattfinden zu lassen.
Und das, was du gerade beschrieben hast, das möchte ich nochmal kurz ausweiten für auch andere Drogen. Der Grund, also Leute, die zum Beispiel Kokain nehmen, die haben am nächsten Tag einen massiven Crash, weil es quasi alles an Glückshormonen aus deinem Körper ausspült und dein Körper, damit er dann in so einen Normalzustand reingehen kann, überkompensiert der. Und er überkompensiert relativ krass. Und deswegen hast du dann halt am Tag, also da geht's, du hast halt wie so eine, ich sag mal, Kreditkarte, die du an dir selber lang swipest und damit halt die Bleche halt erst am nächsten Tag zahlst. Und das Schwierige am Alkohol ist, wenn du viel Alkohol trinkst, dann kann es dich ausnocken. Also du kannst wie die sediert da liegen. Aber wenn du jetzt eine Operation hast im Krankenhaus und du wirst sediert, dann schläfst du ja nicht wirklich. Du bist einfach nur nicht da. Und das ist auch ungefähr das, was Alkohol mit dir macht. Das heißt, man hat das Gefühl, man würde schlafen, aber man hat zum Beispiel kaum REM-Schlaf, Traumschlaf. Das heißt, die Erholung leidet massiv. Das ist auch der Grund, warum Leute, die viel Alkohol konsumieren, wenn die dann aufhören, Alkohol zu konsumieren, teilweise irgendwie eine halbe Woche oder Woche ganz viel von diesem Traumschlaf haben, weil der Körper das wie bis zu einer gewissen Menge aufstauen kann, um da dann hinterher zu gehen. Und vielleicht ein persönlicher Tipp oder was ich damals gemerkt habe, es gibt Tage, da hat man das Gefühl, vieles ist zu viel. So, und da hilft auch mal eine Atemübung oder so, der ganze Scheiß, der hilft einfach nicht. Ja. Aber das hat auch viel mit der Stressreaktion des eigenen Menschen zu tun. Und die Stressreaktion des eigenen Menschen wird sehr stark abgefedert, also oder auch gelindert durch Oxytocin-Ausschüttung. Das heißt, jemanden umarmen, einfach mal für 5 Sekunden, mit jemandem reden, den man mag, irgendjemanden anrufen, scheißegal wen, einfach mal irgendwen anrufen. Für mich auch damals in einer relativ schwierigen Zeit war, ich hab einmal die Woche Therapie da gemacht und da war immer Freitagnachmittags oder samstags, habe ich all meinen Kram Montag bis Freitag angesammelt, das Freitag oder Samstag aber bei der Therapie abgeladen und bin mit frei wie ein Vogel ins Wochenende reingegangen. Ja, also das sind, ich glaube, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man sich da bauen kann, die genau dieselbe, ich sag mal, Lösung darstellen können, ohne dass sie einen langfristig so dahin raffen.
Ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seins finden, ne? Was ihnen da quasi den Ersatz halt gibt. Das kann ja auch Sport sein, ne? Was ja auch viel Oxytocin freisetzen kann. Regelmäßiger Sport, Ausdauersport, jetzt auch nicht mein Favorisierter, aber auch das, da beschreiben ja viele auch diese Sucht danach. Das beobachtet man ja auch, wenn man manchmal so ehemals Süchtige hat, dass sie quasi ihre Alkohol- oder Drogensucht durch eine andere, positivere Sucht, nenne ich es mal, ersetzen. Also ein Kollege, der früher sehr, sehr alkoholabhängig war, der ist halt jetzt Triathlet und hasselt halt jeden Tag mit Ausdauersport halt hinterher, was ein ziemlicher Ersatz für die ganzen Drogen sind, aber wahrscheinlich deutlich gesünder, außer für seine Gelenke vielleicht, als es der Alkoholkonsum ist am Ende des Tages. Also auch da kann man sich ja Sachen suchen, die das positiv ersetzen. Also wirklich auch so gemeint, ne? Also wenn er viel Sport macht, ist er deutlich angenehmer für den Körper, als wenn der sich jeden Tag, keine Ahnung, 10 Bier einverleibt. Das sind halt Sachen, wo jeder für sich halt gucken kann, wie er vielleicht auch das ersetzt kriegt und diese Oxytocin-Reaktion anders auslösen kann als durch Alkohol oder andere Drogen.
Stimme aus dem Off. Wir haben jetzt ab und zu mal Oxytocin und Dopamin so ein bisschen durcheinander geworfen. Verzeiht es uns bitte. Ich sag mal, das, was mir heute aufgefallen war, und vielleicht können wir das auch so ein bisschen zum Ende mitnehmen. Als du das Thema vorgeschlagen hast, Alkohol, ging bei mir erstmal so eine Barriere hoch. Weil ich dachte, okay, wir reden über viele psychologische Themen, wir reden über Unternehmertum, wir reden über Weiterentwicklung, den Druck, der auf dem allgemeinen Leben herrscht. Das sind alles so, also so diese Art von Menschlichkeit im Unternehmertum. Das ist eigentlich das, worüber wir viel, viel reden. Und mir fällt jetzt, wenn wir drüber sprechen, auf, dass man häufig denkt, man wäre schon in vielen Bereichen reflektiert, aber ich glaube auch dieses Alkoholthema, dem wird regelmäßig noch weiter gefrönt. sehr stark, auch über die Maße hinaus, wie es eigentlich gesund ist. Und das vor allen Dingen auch von Leuten, die regelmäßig unter Stress stehen. Na, und vielleicht da als Hinweis, na, wir sind keine Therapeuten, aber ruft einfach irgendjemanden an, mit dem ihr lange nicht mehr gesprochen habt. Fragt den, wie es denen geht. Und wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr steckt irgendwo drin, ruft 2, 3 Leute an, irgendwer wird abnehmen. Und schaut, dass ihr so arbeitet in eurem Konsum von fast egal was, dass es sich in einem gewissen Maße bewegt. Und schaut, wie ihr da ein paar Änderungen vielleicht auch vornehmen könnt.
Und ich denke, damit haben wir doch ein ganz, ganz gutes Schlusswort gefunden. Dann Alex, übernehme ich mal dein Part. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, wo auch immer ihr uns gerade hört. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und sagen bis dahin.
Bis dahin.